schöne Sache, dass wir so ein schöner, großer Kreis heute Abend sind. Für mich gehört der Samstagabend seit frühester Kindheit zu den schönen Dingen. Ich weiß nicht, ob Sie sich auch so freuen am Wochenende, wenn die Arbeiterwoche zurückliegt und man einen freien Tag vor sich hat. Der Ärger der Woche liegt weit zurück, ich hoffe bei Ihnen auch. Und jetzt ist es besonders schön, wenn wir in so einer netten und freundlichen Gemeinschaft zusammen sein können. Das ist nett von Ihnen, dass Sie sich heute Abend aufgemacht haben und so viele junge Menschen auch heute Abend da sind. Wir wollen den Abend zuerst mit dem Lob Gottes beginnen, wenn es darum geht, um die Freude am Leben. Wir haben so viel zum Danken und zum Loben mit dem Lied 47. Wir haben extra diese Liederbücher, wo einige der neuen Lieder da sind. Der Chor wird uns dabei führen.
Thank you. sprechen.
Oh, wenn Gott alles sieht, dann sieht er ja in die dunklen Dinge meines Lebens hinein.
Ja, wenn man Gott nicht richtig kennt, dann ist das ein unheimlicher Gedanke und es wird eine große Freude.
Er weiß auch heute Abend, was uns bewegt an Sorgen und Traurigkeiten und Ängsten, Problemen, die einer großen Herzen, mit Dingen, die wir tief in uns verschlossen haben. Und das ist etwas Wunderbares, dass wir jetzt vor ihm auch hinlegen dürfen. Wir sehen noch eins, das ist das Festival, bekannte Lied, Leben im Schatten von Manfred Schieber, 96.
Wie singen wir das? Das können wir allein?
Nein, wir singen gleich miteinander. Der Chor singt kräftig mit und sie singen gleich mit einem. Man hat es öfter gehört, ich hoffe, und jetzt kommen sie beim zweiten Werten vor.
Thank you.
Herr Schön, die jungen Leute, die uns mitziehen mit diesen neuen Liedern, unser großes Vorrecht ist, dass wir mit Gott reden dürfen. Ich denke manchmal, wenn man im Glauben Zweifel hat und sagt, ich kann das nicht fassen, etwas vom Ungeheuersten ist ja, wenn ich rede und der ewige Gott höre. Und tatsächlich, Jesus hat immer Mut gemacht zum Beten. Und das ist so eine Möglichkeit für uns, dass wir einfach auch jetzt mit Gott reden dürfen. Wir bleiben sitzen und wollen beten. Lieber Vater, wir wollen dir danken, dass jetzt am Ende der Woche wir diese Zeit mit dir haben dürfen. Es war so viel in dieser Woche. Wir waren angestrengt und oft unter Druck, oft müde und verzagt. Manches, was wir gearbeitet haben, war auch nicht richtig in dieser Woche. Und das bekennen wir vor dir, weil du Falsches in Ordnung bringen kannst. Vergib uns Schuld und auch manches Wort, das nicht gut war. Du kannst auch unheilvolle Folgen unserer Worte und Taten wegnehmen. Wir bitten dich darum, dass du uns jetzt ganz unter deinen Segen nimmst. Lass uns ganz neu erkennen, wie du uns Leben gibst, Freude am Leben. Da wollen wir dir danken für unsere Gesundheit, für unsere Körperkraft, für das Essen, für die Sonne dieses Tages, für die Menschen, die uns begegnet sind, für die Schönheit der Welt, die uns an so vielen Stellen entgegenleuchtet. Herr, du hast unser Leben bis heute uns gegeben. Jeder Atemzug ist ein Geschenk von dir. Wir wollen dir für all das danken. Jetzt gib uns auch den klaren Blick, wofür du uns das alles gegeben hast, dass wir das verstehen und begreifen. Rede zu uns auch heute in diesem fröhlichen Beisammensein und gib uns neue Einblicke. Lass dieses Zusammensein nicht vergeben sein. Und auch das, was jeder von unseren persönlichen Problemen mit sich herumträgt, wir wollen das jetzt vor dir niederlegen. Wir freuen uns, dass du all unsere Lasten trägst. Amen. Jetzt kommt der Chor.
Thank you.
Ich möchte dir im Zusammenhang mit dem Thema des heutigen Abends einige Fragen stellen. Aber zunächst einige persönliche Fragen, damit du dich den Zuhörern einmal vorstellen kannst.
Ja, ich heiße Pavel Valenza. Ich bin in der Tschechoslowakei geboren und bin seit 6 Jahren in Deutschland. Ich habe Physik studiert und arbeite jetzt als Physiker im Bereich der Selbstverprüfung in einer nachrichtentechnischen Firma.
Du bist verheiratet?
Ja.
Wie viele Jahre?
0,25.
Also wissenschaftlich genau 0,25 Jahre, da muss ich eben nachrechnen. 3 Monate sind es, ja. Pavel, du hast mir von deinem Urlaub erzählt, du warst unter anderem auch in Weilder Stadt und hast dort das, unter anderem, ja, Weilder Stadt. Er war dort im Kepler-Museum und der große Astronom und Mathematiker des 17. Jahrhunderts hat dich besonders fasziniert. Was hat dich eigentlich an ihm beeindruckt?
Es hat mich beeindruckt, dass für Kepler sein Glaube und sein Beruf eine Einheit war. Er wollte ursprünglich Pfarrer werden, hat Theologie studiert in Tübingen, hat sich aber nachher doch für Astronomie entschieden. Pfarrer und Astronom, das war für ihn kein Gegensatz. Ganz im Gegenteil, es war für ihn etwas Großes, als Astronom den Spuren Gottes in der Schöpfung nachzugehen. Er hat mal gesagt, er müsste den Gedanken Gottes nachdenken, hinterherdenken.
Also kein Vordenker, sondern ein Nachdenker, das ist richtig.
Ja, er entdeckt eigentlich nur das, was Gott in die Natur hineingelegt hat. Und dieser Blick ist uns heute weitgehend verloren gegangen, denke ich. Wir leisten große Dinge in Einzelheiten, große technische Leistungen, aber der Überblick über das Ganze ist uns verloren gegangen. Und ich möchte, dass wir das wieder neu lernen, die Natur als die Schöpfung Gottes zu sehen und uns darüber zu freuen, darüber zu staunen.
Danke. In Berichten und Veröffentlichungen, die sich mit dem Thema der Natur befassen, da liest man häufig einleitende Sätze wie die Evolution hat es elegant gelöst oder die Natur hat es wunderbar hinbekommen, dass. Und dann werden einige Feststellungen dazu gemacht. Was ist deine Meinung dazu?
Ja, für mich ist auch die biologische Forschung sehr interessant. Und wir lernen heute immer besser zu verstehen, auf welche geniale Weise die Organe einer Pflanze oder eines Tieres funktionieren. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Lebewesen auch die Kraft haben, sich im Laufe der Generationen auf veränderte Umweltbedingungen einzustellen. Die Frage ist aber, wer gibt ihnen diese Kraft? Wer hat die Veranlagung überhaupt hineingelegt?
Könntest du dazu einige Beispiele geben?
Es gibt ja so viele geniale Problemlösungen in der Natur. Ich beeindrucke zum Beispiel die Flugtechnik einiger Vögel. Ein Albatros zum Beispiel kann die Windströmungen über einem stürmischen See so geschickt ausnutzen, dass er praktisch ohne Kraftanstrengung über den See viele Kilometer zurücklegen kann, praktisch ohne Flügelschlag. Oder das Orientierungsvermögen von Fledermäusen, die imstande sind, in absoluter Dunkelheit haardünne Drähte zu erkennen und durch ein Netz haardünne Drähte hindurchzufliegen. Solche Versuche wurden gemacht. Oder wenn wir uns das Knochengewebe anschauen, das ist so beschaffen, dass mit minimalem Materialaufwand maximale Belastbarkeit möglich ist. Und das müssen ja unsere Knochen manchmal aushalten. Wir lernen heute in der Schule oder an der Uni, etwas tiefer in die Natur hineinzublicken. Und ich glaube, dass wir das als Christen mit großer Freude tun können. Und ja, keine Angst haben brauchen das. Keine Angst, dass wir darüber unser Glauben an den Schöpfer verlieren. Ganz im Gegenteil. Es sollte uns die Augen öffnen für die Wunder in der Natur, für die Wunder der Schöpfung.
Also glaubst du nicht an einen Zufall?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles Zufall ist. Die Lebewesen sind ja so hochkomplizierte Systeme, die eigentlich perfekt funktionieren. Und eine zufällige Veränderung bringt ja meiner Meinung nach immer eher eine Verschlechterung. So wie wenn ich in einer Telefonzentrale zufällig 2 Drähte vertausche, wird das wahrscheinlich nicht besser funktionieren. Und so bin ich davon überzeugt, dass Gott die Natur geschaffen hat und dass Gott die Natur erhält.
Spaß, Freude am Leben. Welche persönliche Antwort hast du als Physiker darauf gefunden?
Es hat mir immer Spaß gemacht, zu entdecken, auf welche geniale Weise die Natur funktioniert. Und wie harmonisch eigentlich alle Vorgänge ineinander greifen. Man merkt es heute, wenn man vom Umweltschutz redet, wenn der Mensch irgendwo eingreift, wie viel es durcheinander kommt. Und dann freue ich mich auch an den Kleinigkeiten in meinem Leben und weiß, dass auch da kein Zufall herrscht, sondern Gottes Hand mich führt. Und das zu entdecken jeden Tag, das macht mir auch Freude.
Herr Dr. Valenta, wir danken Ihnen für dieses Gespräch. Dich auch eben kurz vorstellen, Andrea, damit die Zuhörer wissen, wer du bist.
Ja, also ich heiße Andrea, wie ihr gerade gehört habt, und ich studiere Medizin im vierten Semester jetzt und mache im März das Physikum, wenn es klappt.
Wir wünschen alles Gute. Man liest häufig auch von dem Massenbetrieb an den Universitäten, von der unpersönlichen Atmosphäre dort. Welche Erfahrungen hast du dort gemacht?
Also als ich in Tübingen ankam, wo ich studiere, habe ich erstmal eine Nummer verpasst bekommen. 312934. Und das war dann meine Nummer, mit der muss ich mich dann immer melden, wenn irgendwas ist. Ich finde schon, dass es Situationen gibt, wo man sich sehr alleine vorkommt. Man ist nicht mehr zu Hause, die alten Freunde sind nicht mehr da, man muss sich neue Freunde suchen. Man lebt woanders, in einer anderen Umgebung, andere Stadt, bis man sich da auskennt. Dann in den Vorlesungen lernt man sich eigentlich kaum kennen. Höchstens in Seminaren oder wenn man sich so trifft. Und ich persönlich habe das noch auf einer anderen Ebene gelöst. Ich habe eine Gruppe kennengelernt, Campus für Christus. Eine christliche Gruppe, wo ich mitarbeite und wo ich wirklich gute Gemeinschaft gefunden habe. und einfach merkt, da ist mein Platz und da kann ich mich voll aktivieren. Ich glaube, es ist unheimlich schwer, so irgendwo zu leben, ohne einen wirklichen Anschluss zu haben und ohne da auch Verbindung zu haben.
In der Vorbereitung auf den Beruf eines Mediziners kommt man häufig auch mit Grenzfragen des Lebens in Berührung. Tod, Leid spielen eine große Rolle. Du machst gerade ein Krankenhauspraktikum in Reutlingen. Welche Erfahrungen hast du dort gemacht?
Ja, ich arbeite im Kreiskrankenhaus in Reutlingen auf einer Isolierstation. Da ist eine Infektionsabteilung, wo Patienten liegen, die ansteckende Krankheiten haben. Aber keine Angst. Ich bin gut desinfiziert. Heute habe ich fast in Desinfektionslösung gebadet, weil wir so viele Patienten entlassen haben und wieder neue kamen. Es sind schon Situationen, wo man reinkommt, wo man menschlich wirklich nichts mehr machen kann. Was würden Sie zum Beispiel einer Frau sagen, die Krebs hat, die weiß, es dauert nicht mehr lange, bis sie sterben muss, die nur noch eine Niere hat und die wirklich abhängig ist von Geräten, die an Infusionen hängen? Und da liegt so ein Mensch in seinem Bett und man steht davor und menschlich gesagt, da kann man nichts mehr machen. Und gestern Abend hatte ich Abenddienst und da habe ich dann noch an dem Bett mit der Frau gebetet. Und es war wirklich schön zu erleben, wie sie sich gefreut hat. Wie man gemerkt hat, dass die Hilfe, die man ihr anbieten kann, nur in Gott liegt. Und das kann man so jemand in so einer Situation sagen. Oder auch ein Bibelwort sagen. Und da erfährt man wirklich, dass die Menschen echte Hilfe bekommen. Ich kann ja nicht hinstellen und sagen, ja, es wird schon wieder gut. Vielleicht ist es doch nicht so schlimm. Mal sehen, was der Arzt sagt, wenn er morgen kommt. Was nicht geschehen.
Das Thema war ja Spaß am Leben. Jetzt mal ganz ehrlich, macht es Spaß, sich mit Kranken zu beschäftigen?
Das ist eine schwierige Frage. Es macht mir einerseits Spaß zu arbeiten und also in der Umgebung. Aber es gibt auch Dinge, die mir wirklich Freude machen. Jetzt auf der Station sind einige Leute. Und heute, als die eine von ihrer Frühschicht frei, die hatte Freistunde, zurückkam, hat sie den Zettel mitgebracht. Das hat mich ganz arg gefreut. Da hat sie einen Plan gemacht, was wir denn alles erledigen müssen in der Zeit. Und wir sind zurzeit sehr wenig Personal. Da hat sie unten hingeschrieben den Vers: Der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not. Und kennen die, die auf ihn trauen. Und oben hat sie ein Blümchen hingemalt, dann drauf geschrieben, Thermometer, Abräumen, Abwaschen, Arbeitsraum, Medizin, Infusionen und Auffüllen, Betten, Nagelpflege, Herr Schröder, Blutdruck messen und so. Und dann haben wir dann immer alles abgehakt, wenn wir es fertig hatten. Das hat, solche Dinge machen dann wirklich Spaß oder Freude, einfach so mit Gott zu leben und zu erfahren, was Gott so immer wieder an so Überraschungen bietet.
Dankeschön.
In ein Lied, wo sie den Text sich mitdenken müssen, und zwar heißt der: Freut euch der schönen Erde, denn sie ist wohl wert der Freude. Oh, was hat für Herrlichkeiten unser Gott da ausgestreut.
Thank you.
dann solche Schönheiten sichtbar sind und solche großen Geheimnisse uns dargestellt werden, wie wir das erst sein sollten. Letzten Vers dieses Liedes, wenn wir einmal vor dem Thron Gottes stehen werden. Das ist gut. Wir haben diese Form der Abendversammlung gewählt aus einer Notlösung, weil wir gerne in einen Gottesdienst die neuen Filme einbauen wollten, die in einer englisch-israelischen Produktion entstanden sind. Das Gute dieser Filme ist, von denen es etwa 30 gibt, wir haben sie, einen Teil von denen auch käuflich erworben, damit sie diese Filme kostenlos bei uns ausleihen können, in einem Hauskreis oder bei einer Familienfeier auch zeigen können und dort gerade über die biblische Botschaft nachdenken können. Das Gute an dem Film ist, dass er uns Szenen aus dem Evangelium bringt, so wie wir sonst bei den Bibelfilmen meist gesehen, dass eine ganz andere Handlung daraus gemacht wird. Es wird nichts anderes gesprochen als der biblische Text. Das hat nur einen Nachteil, dass das Bild im Hintergrund abläuft, den biblischen Text wird ja erzählt. Und die Erzählung läuft nur ab. Das ist keine direkte Rede. Und wir wollen heute Abend in diesem Thema Spaß am Leben. Wir hoffen, dass es jetzt genügend Stunde geworden ist. Wenn es nicht klappt, müssen wir unser Programm nochmal umtauschen. Dass wir hier die beiden Kapitel, Lukas 14 und 15, hören und sehen. Und dasselbe finden wir dann im Laufe der letzten zwei, drei Jahre so die ganze Reihe der Bibelfilme in solchen Abendversammlungen sehen können. Dann werden wir probieren, wenn es unterschiedlich ist, wenn wir nicht tun. Wir machen das.
Frage, ob wir jetzt gleich noch ein paar Gedanken an den Film anhängen sollen oder zuerst den Chor hören. Mir ist das immer wieder eindrücklich, wenn ich in der Straßenbahn sitze oder in der S-Bahn und den Menschen ins Gesicht sehe. Dann grübelt man und denkt, was geht jetzt in den Köpfen vor? So viele Menschen schauen irgendwo in die Ferne. Andere sehen traurig und verdrossen aus. Aber ich weiß nicht, wie oft das vorkommt, dass man sagen könnte, es sitzt einer drunter, dem spürt man es direkt ab, dass ihm die Freude am Leben aus allen Knopflöchern herausdrückt. Es sind doch sehr viele Menschen um uns her, wo man ahnt, sie sind belastet und beschwert mit Sorgen. Man spricht ja sehr viel bei uns im Umgang miteinander von der Freude am Leben und dass es Spaß machen muss, das Leben. Warum macht es eigentlich so wenig Spaß? Ich will mal eine Behauptung heute Abend aufstellen und sagen, die meisten Leute haben nur deshalb Spaß am Leben, weil sie zum Sterben keinen Spaß haben. Also die Alternative, die ist so negativ. Dann sagen sie, also was soll ich denn sonst tun? Das Leben, das ist doch immerhin noch das Beste, was man haben kann. Und wahrscheinlich sind mehr Leute, als man sich vorstellt, auf der Flucht vor dem unheimlichen Abgrund des Lebens. Leben heute wird immer, wie Andrea vorhin erzählt hat, Leben wird gelebt am Rande, am Abgrund. Wenn ich aus dem Bethesda rausgehe, nachdem ich Krankenbesuche gemacht habe, bin ich froh, dass ich diese Welt hinter mir lassen kann. Wenn ich meinen Talar ausziehe im Friedhof und denke, jetzt geht wieder hinein ins Leben. Der große Gegenpol zum Sterben. Spaß am Leben, nun zück das Leben nochmal aus. Nimm doch vom Leben, hol dir, was du willst. Natürlich ist das Leben ein Stück von mit Eile und Leidenschaft ausgesetzte Lebensmöglichkeit. Mir hat es vorhin im Film Eindruck gemacht, wie Jesus seine Einladung vergleicht mit der Einladung zum Fest. Er will, dass wir hier in dieser Welt teilhaben an einer rausenden Festesfreude, dass wir von ihm bedient und bewirtet werden. Wir hatten erst vor ein paar Sonntagen darüber hier ausführlich gepredigt, über diese Geschichte, wo Jesus sagt, alles schon hingestellt, möchte Sie noch einmal bitten, das bei sich zu überlegen. Jesus ist der Meinung, dass es Sie bewirken kann, Ihnen voll einsetzt, dass er ganze Christlichkeiten für Sie bereit hat. Denken Sie nicht, das wäre nur so ein Traum, sondern Jesus will in Ihrem Leben anfangen, Sie zu erquicken, Sie zu sättigen, Sie fröhlich zu machen, Sie aufzurichten. Nicht, dass Sie meinen, ich finde das, ich müsste Sie enttäuschen, und viele Leute, die ärgern Sie und sagen, der Pfarrer hat mich enttäuscht. Sicher, dass Jesus in Ihr Leben hinein, Jesus Christus selbst, in Ihr Leben hinein, das gibt, wenn er Sie ermutigt, wenn er Ihnen Kraft gibt, das ist das Beste, was ein Mensch finden kann. Damals sind die Leute gekommen und sagten, ich will nicht zum Fest, ich habe wichtige Abhaltungsgründe. Und bis heute wird die Einladung Jesu häufig abgeschlagen. Und Leute sagen, ich kann nicht, ich habe keine Zeit, ich komme nicht dazu. Die meisten Menschen lehnen Jesus ab. Nicht aus Überzeugung oder weil sie wirklich Gründe dagegen hätten, wahrscheinlich nur, weil sie beschäftigt sind. Und die Gründe, die sie dort vorschieben, sind sehr einleuchtend. Einer leuchtet mir sehr ein. Gestern hat mich meine Tochter daran erinnert, dass wir heute den 17. Hochzeitstag haben. Also wenn man heiratet, ist ein wichtiges Geschäft. Ich habe ein Weib genommen. Da ist doch gerade ein wichtiger Moment, da kann ich doch nicht jetzt zum Fest kommen. Der andere sagt, ich habe einen Joch Ochsen gekauft. Das war damals so eine Spezialausgabe von einem Lastwagen, eines Transportmittels, das man damals hatte. Ich musste das zuerst mal bestaunen, meine PS bewundern und die Kraft so richtig mal spüren, die da in den Zeilen liegt. Der freut sich doch darüber. Und der hat heute nicht ein Gefühl, was ein Grundstück wert sein kann. Haben Sie Grundstücke? Oh, das ist aber reich. Also der sagt, ich muss mein Grundstück besehen und da kann ich Geld draus machen. Und das ist ein anderer spekuliert. Er kommt doch im Moment überhaupt nicht dazu. Man kann sein Leben füllen mit viel Wichtigem. Heiraten ist nicht böse. Ich bin jedenfalls der Meinung. Und wer Grundstück besitzt, das ist nichts Schlechtes. Wohl dem, der hat. Und wer ein gutes Transportmittel hat, kann froh sein, zu dem, das kein Öl braucht. Ein Ochsen braucht kein Öl. Eine gute Sache, der kann sich also freuen. Aber sie haben die Einladung Jesu drüber verloren. Wenn wir über aller Beschäftigung, Kirchlichkeit, Lebensaufgaben, die wir haben, nie begriffen hätten. Jesus will mich zu seinem Fest einladen, will mich bedienen. Es ist gut, dass die andere Geschichte noch kam von diesem Sohn, der in die Fremde lief. Man kann die Einladung überhaupt nur begreifen, da, wo die anderen Lebensziele zerbrochen sind. Die Frage ist aber wahr. Jeder von uns hat sich aufgemacht und hat sich draufgestürzt auf die Güter dieser Welt. Wir haben uns hingehängt an so viel, wo wir gemeint haben, da habe ich Leben. Ich denke an viele Menschen, die uns tiefer sagen, warum ist in meinem Leben dies zerbrochen? Sagen Sie, warum ist eigentlich bei dem Sohn, der in die Fremde zog, das Missglück? Das muss nicht Missglück sein. Sondern wenn man mit viel Geld in die Ferne zieht und ein rausendes Leben hat, das geht ja oft gut. Es können die großen Chancen Gottes sein, wenn er uns Dinge zerbrechen lässt, die uns heilig waren und die uns zum Schönsten im Leben gehört haben, zum Wichtigsten und Kostbarsten. Und ich weiß, wie weh das uns tut, weil wir sagen, da hing doch mein Herz dran. Ich habe gedacht, an der Bindung an diesen Menschen liegt mein Glück. Und es zerbrach. Ich habe gemeint, dieser Posten, der mir übertragen wird, da hänge das Leben dran. Wie viele Leute sind bitter über einem Erbe, das ihnen nicht geteilt wurde. Es gibt so viele enttäuschte Lebenshoffnungen. Unter uns sitzen einige, die haben ihren Mann im Krieg verloren. Wie lange ist das her? 26, nein, wie viel sind es? 36 Jahre her. Mindestens. Zerbrochene Lebenshoffnung. Und an der Stelle fängt einer an zu fragen, was ist Leben? Leben ist doch mehr als nur vegetieren. Leben ist doch mehr als nur sich mit Träumen zu zermattern. Er hat die Hungergefühle, er spürt noch, ich müsste eigentlich satt werden, aber bin ich satt. Er will haben, er will sich sättigen, aber niemand gibt ihm. Diese Sehnsuchtsträume, wenn sie einmal heute innehalten, in unserem 20. Jahrhundert, in dieser Zeit der unendlichen Träume, der großen Reisewelle, wo man in die fernen Kontinente fährt und sich erträumt des Lebensglücks. Und das ist ein Aussteigerleben, für 3 Wochen raus aus allen Bindungen, aber es ist nicht sein Leben. Diese krampfhaften Versuche, sich zu emanzipieren, sich zu befreien, raus aus meiner Rolle. Die Mutter, die sagt, ich will nicht mehr in dieser Rolle sein. Ich kann das nicht mehr aushalten. Diese Berufswechsel, die wir heute haben, diese typisch sind für unsere Zeit, dass man meint, noch einmal wo ganz anders einsteigen können. Bis zu dem, dass ein Mann, wenn er anfängt zu merken, dass er graue Haare bekommt, dass er denkt, jetzt wechsle ich nochmal die Frau. Vielleicht kriege ich das Leben nochmal. Vielleicht finde ich noch diese Träume, die sich nirgendwo erfüllen. Dieser Betrug, dass man meint, wenn ich nur etwas von dem, was mich umgibt, auswechsle. Wenn ich nur etwas von dem, was diese Welt ausmacht, habe, dann werde ich erfüllt. Und das, was wir Christen so oft verschweigen, wenn ich ganz deutlich sagen, auch in unserer Zeit, wo man meint, das Glück des Menschen hänge an seiner Wohnung und an seinem Gehalt und an den Gütern und an den menschlichen Verhältnissen, in denen wir leben, das ist ja alles sehr wichtig. Aber das macht das Leben nicht aus, wie wir es heute doch so klar sehen in der Fülle, die uns gegeben ist in unserer Zeit. Sondern dass einer in sich lässt. Dass einer sagt, ich bin meinem Vater davongelaufen. Das Leben, diese unmittelbare Liebesbegegnung mit dem lebendigen Gottes, meinem Vater. Und dass ich zurückkehren darf, jetzt wird so ungeheuer, wo dieser Herr mich erwartet und sagt, komm zu Ende. Ich habe auf dich gewartet. Gott hat auf sie gewartet. Mit all der Schuld, mit all den Enttäuschungen, die dürfen kommen. Dann legt er die Hände um ihren Hals. Und dann sagt er, mein Sohn, wiedergefunden, wie ein Schlüssel, der ins Schloss. Das ist seines Lebens Bestimmung. Was sie sind und tun, hat nur seine Bestimmungen gegenüber auf den lebendigen Gott. Einen anderen Lebenssinn, eine andere Lebenserfüllung gibt es nicht. Das wäre verfehlt, das wäre Missbrauch. Wozu hat mich Gott so geschaffen? Warum bin ich so und nicht anders? Warum hat er mir diese Gaben und diese Kraft gegeben? Weil Gott mich so in seinem Gegenüber haben will. Und wenn mich die Menschen nicht verstehen, wenn ich den Menschen nicht wert bin, wenn ich nur für Gott brauchbar werde, wenn ich nur von ihm benutzt werden kann, habe oft darüber nachgedacht, wie das war, als dieser Sohn nach Hause kam. Er sagt, alles, was dem Vater gehört, gehört mir. Sie dürfen durch diese Welt ziehen und sagen, das gehört alles mir. Oder alles in meine Hand gegeben. Christen sagen Ja zur Welt, Ja zum Leben, Ja zur Schönheit, Ja zur Kunst, Ja zu den Dingen, Ja zum Essen und zum Trinken und zum Freuen und zum Urlaub machen und zu allen schönen Sachen, aber von Gott her genommen, für ihn gelebt. Das darf ich gebrauchen zur Ehre meines Gottes. Was ist denn das, wie dieser Sohn lebt? Es ist alles in der Dankbarkeit gelebt. Wenn wir als Danke sagen, dann ist das wie so eine Erledigung. Danke, dann bin ich meine Schuldigkeit los. Ich habe ja Danke gesagt, es ist ja alles gut. Die Bibel meint etwas ganz anderes. Danken heißt Gott preisen. Danken heißt dieses Leben nehmen. Wie konnte das nur ein Gegensatz werden zu Gott? Wie konnte dieses Leben uns trennen von Gott? Wie konnte dieses Leben uns versuchlich werden? Wie ist das noch möglich, dass Dinge dieser Welt sich zwischen mich und Gott stellen? Wie sollte ich noch je Befriedigung finden, ohne dass Gott mir dies in die Hand gibt? Wie will ich noch etwas tun? Und jetzt vor konkreten Entscheidungen stehen. Wider ihn, wider sein Gebot. Ich werde das nicht wissen. Es kann mich ja gar nicht befriedigen. Dann lassen Sie dieses Bild heute Abend nur stehen, wenn Sie nach Hause gehen. Ich darf sagen, Vater, ja Vater, mein Vater, der ewige Gott, mein Vater. Als wir am Anfang dieses Jahres im Rundfunkgottesdienst hatten, hat mich Pfarrer Kuhn, der Rundfunkpfarrer, darauf aufmerksam gemacht und gesagt, gebrauchen Sie in Ihren Predigten bitte nie das Wort Vater. Die Leute haben so schlechte Erfahrungen mit ihren Vätern gemacht und dann verbinden sie das gleich. Nein, umgekehrt ist. Ich weiß doch, was die irdischen Väter für komische Typen sind. Ich bin ja einer davon. Ich hoffe, dass meine Kinder jetzt nicht an mich denken, sondern dieses Bild, das ich nie jetzt mit den nervenschwachen Gestalten, die immer gleich auf den Tisch buckeln und die keine Geduld haben, sondern diese unendliche Geduld. Der Vater, der himmlische Vater, der heute Abend keine Ruhe findet, wenn das eine, der eine, nicht ihn findet. Das hat uns bewegt heute Abend, wie wir diese Veranstaltung machen wollten, dass da einer heute Abend vielleicht sich lange überlegt, soll ich kommen oder nicht, und ich sitze dabei, dass wir das als Ruf weitergeben. Gott sucht dich. Deine Probleme, die du nicht lösen kannst, deine Nöte, deine Sorgen, und will Leben geben, lohnendes Leben. Er will gerade dort, wo so viel zerbrochen ist, die Enttäuschungen im Leben so groß geworden sind, Leben geben. Leben. Er will hineinreden in die Traurigkeiten unseres Lebens und will alles in sein Licht stellen. Ich wollte, dass sie Leben finden. Und bitte, Herr, du weißt um so viele Enttäuschungen bei uns und wie viel auch zerbrochen ist. Es waren nicht nur Träume, sondern oft auch ganz normale Erwartungen, die wir hatten. Hoffnungen auf Gesundung, auf Kraft, auf Treue und Liebe. Und das hat sich nicht erfüllt. Wir wollen dir danken, dass du dich uns selbst, nicht nur Dinge, sondern du willst dich uns ganz schenken. Dass wir jeden Tag, jeden Augenblick vor dir leben dürfen. Dass wir heimkehren dürfen in dein Vaterhaus. Und dass du jeden von uns nun aufnehmen willst, annehmen willst. Schuld auslöschen, vergeben und seltsame und sündige Menschen gerecht machen. Darüber danken wir dir. Wir bringen nun alles vor dich, was uns beschäftigt und bewegt, was wir an Aufgaben und Verpflichtungen haben und was wir an Wünschen und Bitten haben. Herr, rede du in unser Leben hinein, dass wir dich erkennen, den schenkenden Gott. Und dass wir glücklich werden über deinem Dasein, über den Frieden, den du uns zusprichst. Geh mit uns hinein in diese Nacht, in den morgigen Sonntag und lass uns fröhlich sein vor dir. Gib uns einen Blick, dass wir dich erkennen und dir glauben können, fest vertrauen und durch alle Widrigkeiten unseres Lebens wir fröhlich unsere Lieder finden. Wir bitten heute Abend auch für die, die angefochten und leiden sind, die krank sind, sei du jetzt bei ihnen, gib du auch ihnen diesen Blick auf dich, dass sie fröhlich werden können. Im Glauben an dich. Amen. Jetzt kommt der Chor.
Thank you.
Chor des Vaterunsers singen, als Gebet, wenn sie einfach mitbeten und mitdenken, wenn sie zuhören.
Dann ist so nett, wenn Sie noch einen Moment Zeit haben heute Abend auf dem Kennenlernen untereinander. Da legen wir immer großen Wert drauf. Und es freut uns, wenn Sie noch etwas Zeit haben.
Wir wollen den Vers singen, Gott lass uns dein Heil schauen. Während Tanzen mit, ich glaube, Sie haben keine Gesangsinsel jetzt da, aber ich glaube, die meisten können den auswendig. Gott lass uns dein Heil schauen, auf nichts vergänglich trauen, nicht Eitelkeit und Freund, lass uns einfältig werden und vor dir hier auf Erden die Kinder fromm und fröhlich sein. Ich wäre nett, wenn Sie noch da bleiben, dass Sie noch ein bisschen persönlich miteinander reden könnten.